Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge: Walter Schellenberg. Stratege, Strippenzieher und Geheimdienstchef. Walter Schellenberg war in alle wesentlichen politischen Aktionen und Kriegsplanungen des nationalsozialistischen Staates eingeweiht. Er lernte die mächtigsten Männer des Dritten Reiches und ihre politischen Ambitionen persönlich kennen. Seine geheimdienstlichen Mittel erlaubten ihm einen ungetrübten Blick hinter die Kulissen des NS-Machtapparates. Über die Machenschaften des NS-Regimes sagte er einmal nur ganz kalt: "Ich wusste, was geschah. Doch ich entschied mich bewusst, es nicht zu sehen." Im Nürnberger Prozess beklagte er später seine Position. Er sagte: "Das war das Schwierige an meiner Position. Jeden Tag konnte mir etwas zustoßen. Himmler sagte mir Ende April 1945, dass es ihm leid tue, was er in seinem Leben getan habe. Er sagte, um ihn aus meiner Erinnerung zu zitieren: Wenn ich 1943 nur auf Sie, Schellenberg, gehört hätte, wäre noch Zeit gewesen, etwas für das deutsche Volk zu tun. Ich hatte immer den Eindruck, dass Himmler unter dem Einfluss von Hitler stand. Himmler war beeinflussbar. Das hätte leicht sein können. Doch Himmler konspirierte zu sehr mit mir, als dass es wahr sein konnte. Dazu hatten Himmler und ich uns zu sehr gegen Hitler verschworen. Gegen Ende des Jahres 1943 sprach Himmler mit mir tatsächlich darüber, Hitler zu töten. Das war die Gefahr in meiner Position. Sollte jemand seine Meinung ändern, wäre das mein Ende gewesen." Die spannende Geschichte dieses Geheimdienstchefs des Dritten Reiches erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
Walter Schellenberg wird am 16. Januar 1910 in Saarbrücken geboren, als Sohn von Guido und Lydia Schellenberg. Er ist das siebte Kind. Er besucht von 1915 bis 18 die Volksschule in Saarbrücken. Anschließend bis 1928 das Reform-Realgymnasium in Saarbrücken. 1923 siedelt Schellenbergs Familie aus wirtschaftlichen Gründen nach Luxemburg über. Dort unterhielt die Firma B. Schellenberg, Hofpiano Forte und Musikalienhandlung, eine Filiale. 1929 zum Sommersemester schrieb sich Schellenberg im Fach Medizin an der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität Bonn ein. Auf Anregung seines liberal gesinnten Vaters entschied er sich, das Medizinstudium abzubrechen und an der Universität Marburg Rechts- und Staatswissenschaft zu studieren. Mit der Wahl dieses Studiums versprach sich Schellenberg, seinen Berufswunsch erfüllen zu können, eine Karriere im diplomatischen Dienst des Auswärtigen Amtes. Schellenberg tritt der Studentenverbindung Guestphalia bei. Das Corps Guestphalia Bonn ist eine Studentenverbindung im Kösener Seniorenkonventsverband. Das Corps steht zu Mensur und Couleur. Es vereint Studenten der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und ist die zweitälteste Studentenverbindung in Bonn. Am 18. März 1933 besteht Schellenberg das erste Staatsexamen vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf. Als Gerichtsreferendar arbeitet er zunächst am Land- und Amtsgericht in Bonn und Sinzig. Er wird 1933 Mitglied der Allgemeinen SS. Am 1. April desselben Jahres wird er Mitglied der NSDAP und Gerichtsreferendar am Land- und Amtsgericht. Im März 1933 tritt Schellenberg der SS und am 1.4.1933 der NSDAP bei, weil er dies unter anderem für die Bewilligung eines staatlichen Unterhaltszuschusses, den er aufgrund der finanziellen Lage seines Vaters benötigte, als unumgänglich ansah. Also auch er kommt aus armen Verhältnissen und will unbedingt aufsteigen. Jurastudent Schellenberg, Sohn eines verarmten Klavierfabrikanten aus Saarbrücken, begnügt sich nicht mit der Mitgliedschaft in einer schlagenden Verbindung, ihn trieb es zur neuen Auslese. Er sagt, unter den Gliederungen der Partei galt schon 1933 die Schutzstaffel Hitlers, also die SS, als eine Eliteorganisation. Zu jener Zeit allerdings weniger im politischen als im gesellschaftlichen Rahmen. So bevorzugten besonders die sogenannten feinen Leute die SS. Man kann rückblickend mit Recht den Stab darüber brechen, aber ich kann nicht leugnen, dass auch ich als junger Mensch empfänglich für Äußerlichkeiten war und dass dieser Hang mitbestimmend für meinen Entschluss wurde, der SS beizutreten. 1934 tritt Schellenberg dann dem SD bei, wird im Januar zum SS-Mann und im Oktober zum SS-Sturmmann befördert. Begonnen hatte das große Spiel für Walter Schellenberg allerdings im kleinbürgerlichen Milieu beflissener Zuträgerei. Dem jungen SS-Mann und Studenten der Bonner Universität wurde von dem abtrünnigen Priester Professor Dr. N. im Frühsommer 34 nahegelegt, an der schönen Aufgabe mitzuarbeiten, der obersten Staatsführung ein Bild der Volksstimmung zu vermitteln. Also er wird eigentlich als Informant engagiert. Nach einer SS-Veranstaltung an der Universität Bonn, so Schellenberg in seinen Erinnerungen, machte er mit zwei Professoren Bekanntschaft, die ihn für den Sicherheitsdienst SD anwarben. Anfangs arbeitete er als Informant für den SD, schrieb Berichte über die rheinischen Universitäten und übernahm Aufgaben als Saalwache. So am 30.06.34, dem Tag des Röhmputsches, im Bad Godesberger Hotel Dresden. Von dort fuhr die anwesende Nazi-Elite zum Flughafen Hangela, um nach München zu fliegen. 1934 beobachtete er für mehrere Wochen einen Sorbonner Professor in Paris. Schellenberg entzog sich der Aufforderung zur patriotischen Spitzelpflichterfüllung nicht. Noch in seinen Memoiren schreibt er unbefangen, arglos und naiv, dass er in der Folge brav, dienstwillig und ehrenamtlich über fachliche, politische sowie personelle Zusammenhänge an den rheinischen Universitäten berichtet hat. Seit Frühjahr 34 wirkt er ehrenamtlich, also als Informant im Sicherheitsdienst der Schutzstaffel der NSDAP. Und im November 35 wird er dann im SD reguläres Mitglied. 1935 wird er dann zum SS-Rottenführer sowie Mitarbeiter in der inneren Verwaltung des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main. Im Frühjahr 35 macht er die Bekanntschaft mit Brigadeführer Dr. Wilhelm Albert, Verwaltungsleiter im SD-Hauptamt Berlin, welchem eine Stelle in der Organisations- und Verwaltungsabteilung des SD-Hauptamtes anbot. Mit Erlaubnis des Innenministeriums nahm er diese Stelle an, arbeitete aber auch als Probeassessor beim Polizeipräsidium des Innenministeriums selbst. Im Mai wird er dann zum SS-Unterscharführer, im November bereits zum SS-Scharführer befördert und im September 36 dann sogar zum SS-Oberscharführer. Von November 36 bis Januar 37 absolvierte er eine juristische Zusatzausbildung im Referendarausbildungslager in Jüteborg. In dieser Zeit legte er am 8.12.36 vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf sein zweites Staatsexamen mit Prädikat ab. Nach seiner Zusatzausbildung verließ er Jüterborg und fand eine Anstellung am Oberlandesgericht Düsseldorf bei einem Anwalt und Freund seines Vaters. Schellenberg wird aufgefordert, seine Referendarzeit im Reichsinnenministerium zu beenden, was verwaltungsmäßig die Überstellung zum Geheimen Staatspolizeiamt ermöglichte. Heitrig gefallen ihre Berichte, hörte der Anfänger, als er in den Büros des Prinz-Albert-Palais der Berliner Gestapo-Zentrale seine Antrittsverbeugungen machte. Die Zeit, die nun begann, so sagt er, war für mich äußerst interessant. Immer wieder staunte ich über das geräuschlose Ineinandergreifen eines, wie mir schien, unsichtbaren Räderwerks, das mir ständig neue Türen öffnete und mich dabei wie eine willenlose Puppe hin und her schob. Diese Mechanismen erinnern tatsächlich an Romane von Franz Kafka.
Schellenberg war nun also dem Mann aufgefallen, der in diesen Jahren den Apparat des deutschen Polizeistaates konstruierte, Reinhard Heydrich. Der Oberleutnant zur See Heydrich war 1931 von einem Ehrengericht wegen Weibergeschichten aus der Marine ausgestoßen worden. Der arbeitslose Offizier fand dann also Anschluss an Heinrich Himmler, den Chef der SS. Von Himmler weiß ich, schreibt Schellenberg später, dass er den jungen Oberleutnant außer Dienst mit Schreibpapier und Federhalter versorgte und ihn einen Tag lang in Klausur steckte, um ihn einen Organisationsplan für den künftigen Sicherheitsdienst der Partei entwerfen zu lassen. Dererlei Planspiele führten zunächst nur zum Aufbau des SS-Sicherheitsdienstes, einer von normalen staatlichen Polizei- und Abwehreinrichtungen stets unabhängigen Parteiorganisation. Nach 1933 aber bekamen Himmler und sein SD-Spezialist Heydrich Schritt für Schritt auch die wichtigsten Teile des staatlichen Polizeiapparates in ihre Hand. Binnen weniger Jahre vereinigten sie dann die staatliche und die Parteipolizei zu einer Superbehörde, die 70 Millionen Deutsche und ein paar hundert Millionen Menschen im besetzten Europa kontrollierte. Die Etappen. Nach dem Regierungsantritt Hitlers 1933 hatte sich Heinrich Himmler bei der Verteilung der frisch eroberten Staatspositionen zunächst mit der Leitung der politischen Polizei in Bayern begnügen müssen. Das wichtigere Amt des Chefs der politischen Polizei, geheimen Staatspolizei in Preußen, behielt sich am Anfang noch Hermann Göring vor. Himmler und Heydrich arbeiten aber unverdrossen am Aufbau des SD weiter und organisierten von Bayern aus den Neuaufbau der politischen Polizei in den kleineren deutschen Ländern. Nach einem Jahr waren die beiden SS-Leute so weit, auch die Gestapo in Preußen, um damit im ganzen Reich übernehmen zu können. Himmler wurde unter Göring stellvertretender Chef des preußischen Geheimen Staatspolizeiamts, Heydrich übernahm die tatsächliche Leitung der Behörde. Etwa zwei Jahre später wurde das Geheime Staatspolizeiamt Preußens aus dem Innenministerium praktisch herausgenommen und zu einer obersten Landesbehörde erklärt. Das war der erste Schritt, um die politische Polizei aus dem bis dahin üblichen Verwaltungsaufbau zu lösen und in jenes unkontrollierbare Zwielicht des Außerstaatlichen zu führen, in dem auch schon der SD operierte. Der nächste Schritt, über die politische zur allgemeinen Polizei, kam schnell. Am 17. Juni 1936 unterzeichnete Hitler den Erlass, dass Himmler zum Fouché des sogenannten Dritten Reiches machte. Zitat: Zur einheitlichen Zusammenfassung der polizeilichen Aufgaben im Reich wird ein Chef der deutschen Polizei im Reichsministerium des Inneren eingesetzt. Zum Chef der deutschen Polizei wird Reichsführer SS Heinrich Himmler ernannt. Der Chef der deutschen Polizei nimmt an den Sitzungen des Reichskabinetts teil. Noch im selben Monat ergingen die Ausführungsbestimmungen zu dem Führererlass. Himmler teilte seine neue Staatsdomäne, die Leitung der politisch weniger interessanten Ordnungspolizei, also Schutzpolizei, Gendarmerie und Gemeindepolizei, wurde dem Polizeigeneral der Lüge übertragen. SS-Gruppenführer Heydrich übernahm das Kommando über die sogenannte Sicherheitspolizei, zu der auch Gestapo und Kriminalpolizei gehörten. Aus dem Sprachgebrauch der SS entlehnte Heydrich die Bezeichnung Hauptamt für seine neue Behörde. Bei der SS-Reichsführung bestanden sogenannte Hauptämter, wie etwa das Rasse- oder Siedlungshauptamt. In der deutschen Staatsbürokratie hat es diese Bezeichnung bis dahin nicht gegeben. Als SS-Lehnwort war sie immerhin logisch. Heydrich baute den Sicherheitsdienst der SS in seine staatliche Sicherheitspolizeibehörde mit ein. Der Forderung nach einer möglichst innigen Verschmelzung von Partei und Staat stets eingedenk.
Heydrichs Reichssicherheitshauptamt umfasste schließlich die Ämter Personalfragen, Verwaltung, SD-Inland, Gestapo, Reichskriminalpolizei, Ausland, wissenschaftliche Auswertung und technische Nachrichtenverbindungen. Es war also das größte und allumfassendste Ministerium im Dritten Reich. Heydrich selbst charakterisierte einmal das Ansehen, das sein Apparat genoss. Geheime Staatspolizei, Kriminalpolizei und Sicherheitsdienst sind noch umwoben vom raunenden und flüsternden Geheimnis. In einer Mischung von Furcht und Gruseln und doch im Inland mit einem Gefühl von Sicherheit sagt man den Männern dieser Arbeit im Ausland gern Brutalität, an sadistische Grenzen der Unmenschlichkeit und Herzlosigkeit nach. Im Inland gibt es nichts, was man nicht glaubt, bis zum kleinsten egoistischen Wunsch durch die geheime Staatspolizei lösen zu können. Hier sind wir variabel vom Mädchen für alles bis zum Mülleimer des Reiches. Ja, das ist schon bezeichnend, mit welchem Zynismus er hier eigentlich die Wahrheit ausspricht. Schellenberg empfand seinen Gönner Heydrich, der 1942 von tschechischen Widerständlern ermordet wurde, nicht ohne Bewunderung als Raubtier, stets wachsam, stets gefahrwitternd und misstrauisch gegen alles und jedes. Er ging in seine Schule erste Klasse. Spionageabwehr Inland mit gelegentlichen Auslandstourneen. Im Dezember besteht Schellenberg das zweite Staatsexamen vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf mit Prädikat und nach dem zweiten juristischen Staatsexamen als Assessor wird er in das preußische Geheime Staatspolizeiamt in Berlin übernommen. 1936 formal als Assessor von der Geheimen Staatspolizei übernommen, arbeitete er jedoch faktisch, wenn auch mit Unterbrechungen, im Sicherheitshauptamt, also im SD. 1937 wird er dann zum SS-Untersturmführer befördert, also er klettert sehr zügig auf der SS-Karriereleiter nach oben. Da ihm der Beruf des privaten Rechtsanwalts auch aufgrund der Diskreditierung durch das NS-Regime keine Zukunftsaussichten versprach, kehrte er im Januar 37 nach Berlin zurück. Als Assistent des Leiters der Verwaltungsabteilung des SD-Hauptamtes war er für Verwaltungs- und Rechtsfragen sowie für Probleme, die aus der dualen Konstruktion zwischen Reich und Partei entstand, zuständig. 1938 wurde er zum Regierungsassessor befördert. Natürlich nicht zuletzt sein guter persönlicher Kontakt zu Reinhard Heydrich brachte ihn im Lauf 37 auf die Stelle des Abteilungsleiters Römisch 1.1 in der Stabskanzlei. Da ist er gerade mal 27. 1938 dann Beförderung zum Regierungsassessor und Beförderung zum SS-Obersturmführer. Am 12. März 1938 fliegt Schellenberg mit Heinrich Himmler nach Wien, um österreichische Geheimdienstunterlagen zu beschlagnahmen und die rechtliche Angliederung Österreichs an das Deutsche Reich vorzubereiten. Beim Einzug Hitlers in Wien oblagen ihm die Sicherheitsvorkehrungen des Einzuges. Während der Reise soll Schellenberg Himmler vor einem möglichen Missgeschick bewahrt haben, als er bemerkte, dass die Flugzeugtür, an die sich Himmler gelehnt hatte, nicht richtig gesichert war. Schellenberg warf Himmler beiseite und verdiente sich die Dankbarkeit des Reichsführers, der versprach, den Gefallen zu erwidern, falls sich jemals die Chance bot. Nach dem ausgelassenen Empfang Hitlers bei seiner Ankunft in Wien schrieb Schellenberg später: Noch nie habe ich so große, enthusiastische und freudige Menschenmengen gesehen. Das wurde zumindest von einem Teil der Österreicher ganz anders empfunden. Man sieht, wie unterschiedlich hier die Sichtweisen sind. An der Planung der Zerschlagung Österreichs und der Tschechoslowakei nahm er auch aktiv teil, im Auftrag Heydrichs, für den Schellenberg des Öfteren als Rechtsberater fungierte, entwickelte Schellenberg Konzeptionen zur Verschmelzung von Sicherheitspolizei und SD. Am 15. April kehrt er aus Wien zurück und ist dann mit den Vorbereitungen des Rombesuchs Hitlers im Mai 38 betraut. Bei dieser Gelegenheit etablierte er ein Netz von 500 Agenten in Italien, welche die politische Stimmung im Land beobachten sollten. Am 18. Mai heiratet Schellenberg seine erste Frau, Käthe Kortekamp, in Bonn. Die Ehe soll er nicht aus persönlichen, sondern beruflichen und moralischen Gründen auf Anraten seines Vorgesetzten, Dr. Wilhelm Albert, eingegangen sein. Die Ehe wurde jedoch bald wieder annulliert. Teilweise aufgrund der sozialen Stellung seiner Frau und der Tatsache, dass ihn viele Dinge an ihr in Verlegenheit brachten. Die Beziehung endete 1939 mit einer Scheidung, aber erst nachdem Schellenberg seiner Frau ein arisiertes Modegeschäft versprochen hatte, das von jüdischen Besitzern enteignet wurde. Schellenberg nimmt seine Arbeit im SD-Hauptamt wieder auf und wird im August zum SS-Hauptsturmführer befördert.
Im Januar 1939 wird er dann nochmals befördert zum SS-Sturmbannführer. Der Krieg bot dem jungen SS-Führer dann die Chance, sich für Sonderaufträge zu empfehlen, die der Vorstellungswelt höchster Würdenträger des Reiches entsprungen waren. Besonders Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop bediente sich sehr gern des jungen Talents Schellenberg. Aufgrund von Schwierigkeiten in Ehe und Beruf erleidet Schellenberg im Mai 1939 einen Nervenzusammenbruch. Die Freundschaft zwischen seiner Frau Käthe und der Geliebten seines Vorgesetzten Dr. Wilhelm Albert führte zu Problemen mit seinen Arbeitskollegen, zumal eine Freundschaft zu Reinhard Heydrichs Frau Lina Mathilde von Osten für Klatsch sorgte. Schellenberg suchte nun nach anderen Pflichten im SD-Hauptamt. Im September desselben Jahres begleitet er Reinhard Heydrich nach Warschau, um die Sicherheit des Besuches Hitlers zu organisieren. Schließlich beauftragte Heidrich Schellenberg mit der Entwicklung einer Konzeptvorlage zur Verschmelzung von Sicherheitspolizei und SD, die mit der Gründung des Reichssicherheitshauptamtes umgesetzt wurde. Das RSHA war für die Koordination aller politischen Angelegenheiten der SS verantwortlich. Alle anderen SS-Hauptämter mussten politisch bedeutende Vorgänge dem RSHA zur Mitzeichnung vorlegen. Damit war durch Schellenbergs Mitwirken eine totale Überwachungsbehörde, ein politisches Leitamt von SS und Polizei entstanden. Schellenberg wechselte, nun als SS-Standartenführer, zur Gestapo als Leiter der Gruppe 4E, Spionageabwehr Inland, wo er unter anderem mit der Aufklärung des Münchner Bürgerbräu-Attentats auf Hitler befasst war. Ein Auszug aus Schellenbergs Erinnerungen an das Attentat im Münchner Bürgerbräukeller. Berlin war immer eine nervöse und gehetzte Stadt. Jetzt aber schlug mir im Amt eine Atmosphäre geradezu hektischer Erregung entgegen. Bisher war nur der Konstrukteur der Höllenmaschine gefasst worden. Es war der Schreiner Georg Elser, der beim Versuch in Konstanz, die Schweizer Grenze zu überschreiten, verhaftet wurde. Er hatte unter der Last der Indizien gestanden, in einer Säule des Bürgerbräukellers seine Höllenmaschine mit Zeitzünder eingebaut zu haben. Es handelte sich um einen genial umkonstruierten Wecker, der mit einer Explosivmasse gekoppelt war. Elser hatte erklärt, zwei unbekannte Personen hätten ihm bei der Vorbereitung des Anschlages geholfen und versprochen, später im Ausland für ihn zu sorgen. Dies hatte Hitler zu dem Verdacht geführt, die beiden Hintermänner könnten nur Major Stevens und Captain Best gewesen sein. Andererseits glaubte er aber auch, die Schwarze Front, eine Organisation Otto Strassers, könne dahinter stecken. Jedenfalls drohte er sowohl Elsa als auch die beiden Offiziere des Secret Service in einem Schauprozess aburteilen zu lassen. Am folgenden Tage wurde ich für abends 9 Uhr zum Vortrag bei Hitler bestellt. Heydrich riet mir aber, mich zuvor beim Gestapo-Chef Müller genau über den Stand der Verhöre des Attentäters Elsa zu unterrichten. Ich fragte Müller interessiert, wer nun seiner Meinung nach hinter Elsa stecke. Er kniff die Augen zusammen und erwiderte, ich komme einfach nicht mit dem Kerl weiter. Er ist zu verstockt und bleibt immer bei seiner ersten Aussage. Er hasse Hitler, der seinen Bruder als Kommunisten in ein KZ gesperrt habe. Dann behauptet er wieder, ihm habe die aufregende Bastelarbeit an der Höllenmaschine einfach Spaß gemacht, wobei er dann immer das Bild des zerfetzten Körpers Hitler vor sich gesehen habe. Sprengstoff und Zünder seien ihm von den beiden Unbekannten in einem Münchner Café zugesteckt worden. Es kann schon sein, meinte Müller schließlich, dass Strasser mit seiner Schwarzen Front die Finger im Spiele hatte. Müller hielt inne und sah nachdenklich vor sich. Ich bemerkte, wie übernächtigt er aussah und dass die Knöchel über dem breiten Rücken seiner rechten Hand rot angeschwollen waren. Dann schaute er mich ein wenig von unten herauf an. In seinen Augen lag ein böser Glanz. Bisher habe ich noch jeden klein gekriegt, den ich mir vorgenommen habe, sagte er. Mich fröstelte. Müller merkte es und fügte betont hinzu, hätte der Kerl meine Ohrfeigen schon früher bekommen, würde er sich diesen Unsinn erst gar nicht ausgedacht haben. Das war Müller. Er spielte kein Theater, das war seine Natur. Er würde auch weiter versuchen, sein Opfer mit allen Mitteln zum Sprechen zu bringen. Kurz darauf trifft Schellenberg Hitler, der sich sehr für seine Theorie zum Attentat interessiert. Ein weiterer Auszug? Hitler wandte sich sogleich an mich und sagte mit seiner gutturalen Stimme, Ihr Bericht über die Venlo-Aktion ist recht interessant. Dann entstand eine Pause. Hitlers Gesicht war an jenem Abend unnatürlich rot und verschwollen. Er schien erkältet zu sein. Zu Hess hinübergebeugt, klagte er über den tiefen Luftdruck und fragte ihn nach dem Barometerstand in Berlin. Damit war die Stille durchbrochen und ein Gesprächsthema gefunden. Man unterhielt sich über den Luftdruck. Hitler aber hörte jetzt kaum zu. Nach einer Weile wandte er sich plötzlich mit den Worten an Himmler, Schellenberg glaubt nicht, dass die beiden Engländer etwas mit Elsa zu tun haben. Und Himmler darauf, ja, mein Führer, aber das ist nur seine Auffassung. Ich schaltete mich nun in das Gespräch ein und erklärte ganz offen, dass ich ein Zusammenspiel Best Stevens Elsa für ausgeschlossen hielte. Ich könne freilich nicht behaupten, dass der englische Nachrichtendienst nicht durch andere Kanäle mit dem Attentäter in Verbindung gestanden habe. Hitler erwiderte zunächst nichts. Dann wandte er sich an Heydrich. Ich möchte wissen, um was für einen Typ es sich bei diesem Elsa handelt. Man muss den Mann doch irgendwie klassifizieren können. Berichten Sie mir darüber. Im Übrigen wenden Sie alle Mittel an, um diesen Verbrecher zum Reden zu bringen. Lassen Sie ihn hypnotisieren, geben Sie ihm Drogen, machen Sie Gebrauch von allem, was unsere heutige Wissenschaft in diese Richtung erprobt hat. Ich will wissen, wer die Anstifter sind. Ich will wissen, wer dahinter steckt. Und das geschah tatsächlich. Doch Elsa beteuerte stets, allein gehandelt zu haben. Sowohl im Verhör mit Pervitin als auch unter Hypnose. Das Urteil des Hypnotiseurs über Elsa war das folgende. Bei Elsa handle es sich um einen Fanatiker, einen sektiererischen Einzelgänger mit der Zwangsvorstellung, seinen Bruder rächen zu müssen. Hinzu komme ein Geltungskomplex, auf technischem Gebiet etwas Besonderes zu leisten. Schließlich vereinige sich dieser Geltungskomplex mit dem Drang, sich durch die Beseitigung Hitlers berühmt zu machen und zugleich Deutschland von dem Übel Hitler zu befreien. Schellenberg erinnert sich, Himmler war keineswegs mit diesem Ergebnis zufrieden. Fast hilfesuchend sagte er zu mir, bevor er zu Hitler zum Vortrag ging, Schellenberg, um das geht es doch nicht. Wir müssen die Hintermänner finden. Hitler glaubt einfach nicht daran, dass Elsa das Attentat allein verübt hat. Der von Hitler angekündigte große Prozess gegen Elsa und Genossen fand aber niemals statt. Elsa selbst wurde in Haft behalten und kam Ende des Krieges in einem Konzentrationslager um.
Ein oder zwei Stunden nach der Bombenexplosion im Bürgerbräukeller rief Heinrich Himmler den jungen SS-Obergruppenführer Walter Schellenberg und erteilte ihm den Auftrag, auf Befehl des Führers, am nächsten Tag über die Grenze nach Holland zu gehen und zwei englische Geheimdienstagenten zu entführen. Himmlers Befehl veranlasste eines der bizarrsten Unternehmen des Krieges. Seit mehr als einem Monat stand Schellenberg, wie Alfred Naujoks, ein akademisch gebildeter intellektueller Gangster, mit zwei Offizieren des britischen Secret Service, Hauptmann Best und Major Stevens in Verbindung und traf sich mit ihnen in Holland. Er gab sich ihnen als Hauptmann Schemmel vom OKW und Gegner des Regimes aus. Es gab tatsächlich einen Major dieses Namens und schilderte den beiden überzeugend, dass die deutschen Generale Hitler stürzen wollten. Nur wünschten sie Zusicherung seitens der englischen Regierung, sagte er, dass die Engländer das neue nicht-nationalsozialistische Regime fair behandeln würden. Da die Briten, wie wir sahen, bereits aus anderen Quellen von einer deutschen Militärverschwörung gehört hatten, deren Teilnehmer die gleiche Art Zusicherung wünschten, war London daran interessiert, Kontakte mit dem sogenannten Hauptmann Schemmel weiter zu pflegen. Best und Stevens rüsteten ihn mit einem kleinen Sende- und Empfangsgerät aus, es gingen Funknachrichten hin und her und man traf sich ferner in verschiedenen holländischen Städten. Bei einer Zusammenkunft im holländischen Venlo nahe der deutschen Grenze konnten die britischen Agenten Schemmel eine recht vage gehaltene Mitteilung aus London für die Führer des deutschen Widerstands übergeben, worin in allgemeinen Ausdrücken die Grundlage für einen gerechten Frieden mit einem nicht-nationalsozialistischen Regime umrissen war. Man kam überein, dass Schemmel einen der Widerstandsführer, einen deutschen General, zwecks Einleitungen von Verhandlungen am nächsten Tag mit nach Venlo bringe. Diese Zusammenkunft wurde indes auf den 9. November verschoben. Bis zu diesem Zeitpunkt war klar, was beide Seiten beabsichtigten. Die Engländer mühten sich, in direkte Verbindung mit den deutschen Putschisten zu treten, um sie zu ermutigen und ihnen zu helfen. Himmler versuchte über die Briten herauszufinden, wer die deutschen Verschwörer waren und welche Beziehungen sie zum feindlichen Geheimdienst unterhielten. Dass Himmler und Hitler einige Generale und auch Leute wie Oster und Canaris bereits verdächtig waren, ist klar. Aber nunmehr, in der Nacht vom 8. zum 9. November, hielten sie es für notwendig, eine neue Absicht zu verfolgen, Best und Stevens zu entführen und sie des Attentats im Bürgerbräu zu bezichtigen. Jetzt betrat eine weitere Gestalt den Schauplatz. Alfred Naujoks, der den sogenannten polnischen Angriff auf den deutschen Sender Gleiwitz inszeniert hatte, tauchte an der Spitze eines Dutzends SS-Leute auf, die Schellenberg bei der Entführung der beiden englischen Geheimdienstleute helfen sollten. Die Sache ging glatt vonstatten. Am 9. November 16 Uhr, während Schellenberg auf einer Kaffeeterrasse in Venlo auf Best und Stevens wartend ein Aperitif schlürfte, kamen die beiden britischen Agenten in ihrem Buick angefahren, parkten hinter dem Café und rannten dann in einen Kugelregen, der aus einem mit Naujoks SS-Männern besetzten Wagen kam. Leutnant Kloop, ein Offizier des holländischen Nachrichtendienstes, der die Engländer stets zu den Zusammenkünften mit Schellenberg begleitet hatte, sank schwer verwundet zu Boden. Best und Stevens wurden zusammen mit dem verwundeten Kloop wie ein Bündel Heu, so Schellenberg, in den SS-Wagen geworfen und in schnellstem Tempo über die Grenze geschafft. Schellenberg organisiert den Venlo-Zwischenfall und entführt die zwei britischen MI6-Agenten Stevens und Best.
Die beiden entführten britischen Offiziere Stevens und Best wurden in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Dachau inhaftiert und erlangten erst am 30. April 1945 bei der Befreiung der SS-Geiseln in Südtirol ihre Freiheit zurück. Und so gab Himmler am 21. November der deutschen Öffentlichkeit bekannt, der Mordanschlag gegen Hitler sei aufgeklärt worden. Er sei auf Anstiftung des britischen Intelligence Service erfolgt und es seien zwei seiner Agenten, Stevens und Best, am Tage nach dem Anschlag an der deutsch-holländischen Grenze festgenommen worden. Die Tat selbst habe ein in München lebender Tischler Georg Elser, ein deutscher Kommunist, ausgeführt. Im Dezember desselben Jahres ist Schellenberg in ein Gerichtsverfahren zur Beendigung der unglücklichen Ehe verwickelt, das schließlich mit einer Entscheidung am 31. Dezember 1939 endet. Außerdem oblag Schellenberg von 1939 bis 1942 die Abhöraktion im Salon Kitty, einem Berliner Edelbordell, in dem Parteigrößen, Diplomaten und Prominente verkehrten. Dem Amüsierbetrieb wurden mittels der Berliner Polizei Frauen und Mädchen, die intelligent, mehrsprachig, nationalistisch gesinnt und ferner mannstoll waren, so heißt es in einer Mitteilung von damals, zugeführt, die vorab eine Spionageschulung durchlaufen hatten. Die Erkenntnisse wurden entweder nachrichtendienstlich ausgewertet oder aber dazu verwendet, die Betroffenen zur Mitarbeit zu erpressen. Der Salon Kitty war ein Bordell in Berlin-Charlottenburg in der Giesebrechtstraße 11 im dritten Stock. Und dieses wurde vom Sicherheitsdienst des Reichsführers SS und später vom Reichssicherheitshauptamt zu Spionagezwecken instrumentalisiert. Ein Jahr später, 1940, beauftragt Joachim von Ribbentrop dann Walter Schellenberg, den Herzog von Windsor, einen abgedankten König von England, aus Portugal zu entführen, um aus ihm eine Art von deutschfreundlichem englischem Gegenkönig zu machen. Der Minister zu Schellenberg sagte: Der Führer glaubt, dass man dem Duke gegebenenfalls ein Angebot machen könnte, etwa in der Weise, dass wir uns bereit erklären, ihm im Voraus eine Apanage auf 20 Jahre bis zu 50 Millionen Schweizer Franken auszusetzen. Nach der Entführung plante Hitler, das Ehepaar in Deutschland niederzulassen und hatte ihnen bereits 50 Millionen Pfund zur Verfügung gestellt, die bei einer Bank in Genf hinterlegt waren. Schellenberg begab sich also zum Kidnapping nach Spanien und Portugal, war aber aufgeklärt genug, den Herzog schließlich doch nicht zu entführen. Die Operation schlug knapp fehl und die Agenten des Geheimdienstes lagen einen Tag vor Schellenberg und seinem Team in Portugal. Im Oktober diesen Jahres heiratet Schellenberg dann außerdem seine zweite Ehefrau, Grosse Schönepauk Irene, mit der er einen Sohn und zwei Töchter hat. Sie ist eine Frau polnischer Abstammung. Andere Quellen behaupten jedoch, er habe nie Kinder bekommen. Hier streitet sich also die Quellenlage. Im November 1940 wird ihm dann außerdem nach wiederholter Krankheit ein Leber- oder Gallenblasenleiden diagnostiziert. Zur Genesung soll sich Schellenberg in Karlsbad und in Thüringen erholen.
Im Frühjahr 1941 gehörte Schellenberg zu den Unterhändlern bei den Absprachen, die zur Aufstellung der Einsatzgruppen für den Krieg gegen die Sowjetunion dienten. Kurz danach ging Schellenberg im Juli zunächst als Stellvertreter, seit September als geschäftsführender Amtschef 6 zum SD-Ausland. Am 22. Juni 1941 erhielt Schellenberg seine offizielle Ernennung zum Chef des Geheimdienstes im Ausland. Mit 31 Jahren hat es der strebsame junge Mann, der seine Karriere als Spitzel begonnen hatte, geschafft. Er schreibt, im Juni 1941 war es endlich so weit, dass ich, zunächst als stellvertretender Amtschef mit dem Rang eines Ministerialrats und SS-Standartenführers, Dienstgeschäfte des politischen Auslandsnachrichtendienstes übernehmen konnte. Damit hatte ich das Ziel, das mir von Anfang an vor Augen geschwebt hatte, erreicht. Der jugendliche Ministerialrat litt allerdings darunter, sich seines steilen Aufstiegs nur in kleinstem Kreise rühmen zu können. Von dem Tage ab, als ich die Leitung des politischen Geheimdienstes für das Ausland übernahm, hatte Heinrich Himmler als Reichsführer SS und oberster Chef der politischen Spionageabwehr das strikte Verbot erlassen, jemals mein Bild zu veröffentlichen oder auch nur meine Person in der Presse zu erwähnen. Im Juli 1941 war Schellenberg erst Vertreter, im September geschäftsführender Amtschef des Amtes und unter anderem an der Zerschlagung der Untergrundgruppe Die Rote Kapelle beteiligt. Schellenberg erinnert sich an seine Ernennung zum Spionagechef. Mit nicht geringem Stolz betrat ich meinen künftigen Arbeitsraum, der mit allen Raffinements der Technik ausgestattet war. Die bloße Annäherung an die durch Selenfotozellen gesicherten Räume löste automatisch einen Vollalarm aus, der innerhalb von Sekunden die bewaffnete Wachmannschaft herbeirief. Mein Schreibtisch selbst war wie eine kleine Festung. In ihm waren zwei Maschinenpistolen eingebaut, deren Läufe den Raum mit Kugeln bestreuen konnten. Sobald die Tür aufging, richteten sich die Läufe automatisch auf den Eintretenden. Im Falle der Gefahr hatte ich nur auf einen Knopf zu drücken, um die beiden Waffen in Aktion zu setzen. Das erinnert schon sehr an James Bond. Der Schreibtisch mit den eingebauten Maschinenpistolen gehörte zu den Requisiten des Geheimdienstes à la Schellenberg. Der smarte Volljurist fühlte sich, wie er bekennt, von Jugend auf zum Zeitalter der Renaissance hingezogen. Einer Epoche, aus der Männer wie Schellenberg nicht nur ihr Recht auf politische Immoralität ableiteten, also der Zweck heiligt die Mittel, sondern auch ihre Vorliebe für abenteuerliche Ausschmückungen des nüchternen Büroalltags. Mit einem zweiten Knopf, so schreibt er, vermochte ich gleichzeitig ein Sirenensignal auszulösen, wodurch das ganze Haus sofort von Wachtposten an allen Aus- und Eingängen blockiert wurde. Von meinem Dienstwagen aus konnte ich auf eine Entfernung von 25 Kilometern meinen Sekretärinnen fernmündlich diktieren, wohlgemerkt im Jahr 1941. Ein Journalist erinnert sich an Schellenbergs gespenstische Erzählung von einer Zecherei mit Heydrich und dem Gestapo-Schergen Müller, bei der er, Schellenberg, streng über einen privaten Ausflug mit Frau Heydrich verhört und bei der ihm schließlich ein Gift und nach dem Geständnis Gegengift ins Glas geträufelt wurde. Also das muss man sich mal vorstellen, dass hier also private Dinge dann Gegenstand von Verhören wurde, in denen Gift verwendet wird. Da begreift man, glaube ich, sehr lebendig, mit was für einer Art Menschen es man da zu tun hat.
Im Mai 1942 reist Schellenberg nach Den Haag, um sich über die Spionageverbindungen zwischen den Niederlanden und England zu informieren. Im Juni desselben Jahres rückt er vom stellvertretenden Leiter zum Chef des Amtes 6 auf. Sein Vorgänger, SS-Brigadeführer Heinz Just, schied bereits bei Beginn der Tätigkeit Schellenbergs im Juni 1941 aus. Dann wird Schellenberg auch noch zum SS-Standartenführer befördert. Und das auf direkten Befehl Heinrich Himmlers. Walter Schellenberg galt als bester Mann unter den Nachwuchskräften im Apparat Himmlers und Heydrichs. Er brauchte kaum 7 Jahre, um vom Zuträger des Sicherheitsdienstes der SS zum Chef der politischen Spionage, Konkurrenten von Admiral Canaris, dem Leiter der militärischen Abwehr, aufzusteigen. Es heißt, Walter Schellenberg sei ausersehen gewesen, die Nachfolge Heinrich Himmlers als Chef der SS anzutreten. Seit 1941-42 betreute Schellenberg außerdem das sogenannte Unternehmen Zeppelin, das sich mit politischen Zersetzungsversuchen in der Sowjetunion befasste. Sowjetische Kriegsgefangene sollten als Agenten in Propaganda, Nachrichten, Sabotage und Revolutionstrupps eingesetzt werden. Auch bei den Verhandlungen über den Freikauf von Juden durch Devisen soll Schellenberg beteiligt gewesen sein. Darüber hinaus plante und führte er das Fluchthilfeunternehmen Rattenlinie durch, das noch nach der Kapitulation aktiv blieb und einigen 100 hohen nationalsozialistischen Funktionären Leben und Freiheit sicherte. Auch organisierte er die Einrichtung einer Geldfälscherwerkstatt im KZ Sachsenhausen zum Druck englischer Banknoten, die den englischen Finanzmarkt destabilisieren sollten. Im Juni 1943, ein Jahr später, wird er dann zum SS-Oberführer ernannt. Als die Alliierten 1943 in Italien einmarschieren, unternahm Schellenberg große Anstrengungen, um die Sicherheit von Amin al-Husseini zu gewährleisten, der antisemitische und antibritische Großmufti von Jerusalem, der in Rom lebte, und ließ ihn nach Berlin transportieren. Im Juni 1944 wird Schellenberg wieder befördert, er steigt also steil auf und diesmal zum SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei. 1944 erreichte Schellenberg, der als ehrgeizig, aber auch als umgänglich galt, den Rang eines Schutzstaffel der NS-Brigadeführers und Generalmajors der Polizei. Als Teil des SD-Ausland koordinierte er die Zerschlagung der Untergrundgruppen der Roten Kapelle und konnte 1944 die einzige Konkurrenz, die militärische Abwehr unter Wilhelm Canaris, als eigenes Amt Mill des RSHA übernehmen. In seiner Funktion als alleiniger Leiter des Auslandsgeheimdienstes führte Schellenberg, der schon 1942 schweizerische Stellen kontaktiert hatte, im letzten Kriegsjahr Verhandlungen mit neutralen Vertretern zur Errichtung eines Waffenstillstandes, aber auch zum Austausch von Häftlingen. Ribbentrop, der Chef der deutschen Außenpolitik, ließ sich allerdings durch vorherige Enttäuschungen, wie der mit dem Herzog von Windsor, nicht von weiteren Versuchen abhalten, mit originellen Ideen in den Lauf der Weltpolitik einzugreifen. 1944 bestellte er Walter Schellenberg, der inzwischen zum Chef der Auslandsspionage avanciert war, nach Fuschel, dem ministeriellen Lustschlösschen bei Salzburg. Schellenberg erinnert sich an den Vortrag des deutschen Außenministers. Er, Ribbentrop, betrachtete Stalin als den gefährlichsten Gegner, der nunmehr beseitigt werden müsse. Er habe bereits mit Hitler darüber gesprochen und diesem erklärt, er sei bereit, notfalls sein Leben dafür zu opfern. Man müsse versuchen, Stalin an den Verhandlungstisch zu bringen und bei dieser Gelegenheit zu erschießen. Hitler habe zwar dazu geäußert, solches würde die Vorsehung nicht ungerecht geschehen lassen, doch dann gefragt, wer gegebenenfalls als Begleiter Ribbentrops in Betracht käme. Erinnert sich Schellenberg. Nun sah mich Ribbentrop starr an und sagte, daraufhin habe ich dem Führer ihren Namen genannt. Kamikaze-Diplomat Ribbentrop hatte auch schon einen Plan, wie er die notwendige Waffe an den Verhandlungstisch heranbringen könnte. Als Füllfederhalter, der in Wirklichkeit den Lauf eines Revolvers enthält. Memoirenschreiber Schellenberg atmete noch nachträglich auf. Ribbentrop hat aber mir gegenüber dieses Thema später nie mehr angeschnitten. Für derlei Unternehmen war Schellenberg zu zielstrebig. Sein Weg nach oben sollte nicht über ein Himmelfahrtskommando führen. Es gelang ihm auch, dem Dienst in den SD-Einsatzgruppen zu entkommen, die in Osteuropa hinter der Front vornehmlich Tausende von Juden ermordeten. Andere Nachwuchstalente des Sicherheitsdienstes, Otto Ohlendorf etwa, waren um das blutige Geschäft nicht herumgekommen.
Schellenbergs Erklärung für seine Freistellung, der künftige Obere des SS-Ordens, der er als inoffiziell designierter Nachfolger Himmlers gewesen sei, habe sich nicht die Hände beschmutzen sollen. Himmler und Heydrich konnten Schellenberg allerdings für die untergeordneten Schmutzarbeiten im Osten kaum freistellen. Er nahm als Chef der politischen Spionage im Machtapparat der SS-Führer jenen Platz ein, von dem aus am ehesten zur Eroberung neuen Terrains angetreten werden konnte. Zur Einverleibung des konkurrierenden militärischen Nachrichtendienstes der Abwehrorganisation des Admirals Canaris. Schellenbergs Aufstieg war begleitet vom Konkurrenzkampf mit Canaris. So sehr der Memoirenschreiber auch bemüht ist, rückblickend ein fast freundschaftliches Verhältnis mit dem militärischen Abwehrchef zu konstruieren, sein Ziel, Zusammenfassung aller Nachrichtendienste in Schellenbergs Hand, trieb ihn in die Intrigantenklicke um Heydrich, deren Admiral Canaris seinem Marinekadettenausbilder den gefährlichsten Gegner des SS-Polizeiapparates sah. Schellenbergs Behörde, das Amt 6 im Reichssicherheitshauptamt, war niemals mit größerem Fleiß bei der Sache, als wenn es galt, den Apparat der militärischen eigenen Abwehr auszuspionieren. Die Spionage im Ausland trat hinter der Hausmachtpolitik stets zurück. Der 30-jährige Schellenberg formulierte sein Ziel, die Errichtung eines einheitlichen deutschen geheimen Meldedienstes. Organisatorisch muss er eine in sich geschlossene eigenständige Position erlangen. Die neue Institution soll unmittelbar dem höchsten Regierungschef unterstehen. Anfang Februar 1944 wurde Canaris verabschiedet und die Dienststelle der militärischen Abwehr aufgelöst. Ihre wichtigsten Aufgaben wurden dem Amt 6 im Reichssicherheitshauptamt übertragen. Schellenberg hatte genügend Canaris-Dossiers über Himmler an Hitler weitergeleitet. Der erfolgreiche Junge rang über den abgehalfterten Konkurrenten. Er war meines Erachtens eine zu sensible Natur, menschlich viel zu gütig. Die Verhaftung des Admirals nach dem Attentat vom 20. Juli nahm Walter Schellenberg vor. Widerwillig, wie er in seinen Memoiren mitteilt. Das mag man glauben oder auch nicht. 3 Tage nach dem Anschlag vom 20. Juli 1944 auf Hitler wurde Canaris von seinem Rivalen im Reichssicherheitshauptamt festgenommen. Als Walter Schellenberg gegen Kriegsende dem General Gehlen, Leiter der OKH-Abteilung Fremde Heere Ost, besuchte, musste er dem General einräumen, dass er selbst niemals in der Lage sei, diese mit wissenschaftlicher Exaktheit betriebene Aufgabe zu übernehmen. Es war keineswegs unbegreiflich, dass Schellenberg mit Ressentiments an den klugen Gegner dachte, der im Gegensatz zu ihm jeden Hauch des Abenteuerlichen aus seiner Geheimdienstzentrale verbannt hatte und damit Recht behielt. In theoretischen Überlegungen hatte auch er, Schellenberg, durchaus begriffen, dass die Führung eines Spionageapparates ein trockenes, nüchternes und sprödes Handwerk ist. In der Praxis scheint er aus dieser Einsicht keine Konsequenzen gezogen zu haben. Und wie sollte er auch? Die Umgebung, in der er, Schellenberg, arbeitete und lebte, duldete solche Sachlichkeit kaum. Sie alle scheinen den Krieg an der geheimen Front als ein monströses Indianerspiel verstanden zu haben. So Gehlen über Schellenberg.
Der Befreiung aus Theresienstadt gingen verschiedene Verhandlungstreffen voraus, wovon eines am 15. Januar 1945 in Wildbad stattfand. An der Wildbader Verhandlung waren beteiligt Jean-Marie Musy, Mitglied des Schweizer Bundesrates, Walter Schellenberg, SS-Brigadeführer sowie Heinrich Himmler, Chef der SS. Bereits vor dem Treffen über mögliche Rettungsmaßnahmen von Jüdinnen und Juden waren verschiedene Gespräche geführt worden. Auch nach der Begegnung in Wildbad gab es noch Verhandlungen. In einer zweiseitigen Niederschrift aus dem Bundesarchiv über das Treffen kann man lesen, dass Himmler mit einem Sonderzug von Triberg kommend bis Vorbach-Gausbach fuhr und von dort mit dem Auto abends nach Wildbad gelangte, wo er im Hotel Post mit Musy und Schellenberg zusammentraf. Das sogenannte monströse Indianerspiel wurde nun zunehmend vom drohenden Kriegsende überschattet. Schellenberg, in 10 Jahren in eine Schlüsselposition des Polizeistaates aufgerückt, war aber entschlossen, auf der Sonnenseite des Lebens zu bleiben. Bei einem Besuch im Feldquartier Himmlers bezog er den Reichsführer SS in sein neues Spiel mit ein. Er sagte: "Darf ich so kühn sein, Reichsführer, Sie zu fragen, in welcher Ihrer Schreibtischschubladen haben Sie eine Alternativlösung zur Beendigung des Krieges?" Ein sehr patenter junger Mann, also auf der Suche nach einer Patentlösung, mit der eine böse Affäre noch zu einem guten Ende gebracht werden könnte. Unmöglich. In den letzten Kriegsmonaten vermittelte Schellenberg den Kontakt zwischen Heinrich Himmler und dem schwedischen Grafen Folke Bernadotte zwecks Rettung skandinavischer Internierter und Anknüpfung neuer, besserer Beziehungen zu den Westmächten. Das RSHA räumt seine Büros in der Berliner Prinz-Albrecht-Straße 8 im April 1945. Schellenberg und weitere Mitarbeiter zogen sich nach Flensburg zurück, um in der Reichsregierung Karl Dönitz weiterzuarbeiten. Der Weg auf die andere Seite bleibt Schellenberg jedoch verbaut. Der deutsche Spionagechef war betriebsblind geworden. Die politische Max- und Moritz-Vorstellung des Agentenmilieus hatte ihn dafür verdorben, die Lage real einschätzen zu können. Noch am 22. April 1945 ließ sich Schellenberg von Himmler, der im Feldquartier Hohenlünchen im Bett lag und sich krank fühlte, beauftragen, über einen Namen für eine neue alternative Partei nachzudenken. Heinrich Himmler war nach langem Nachdenken bereit, mittels einer von ihm dekretierten Oppositionspartei Deutschland zu redemokratisieren, wobei ihm Walter Schellenberg gern helfen wollte. Am Morgen des 6. Mai 1945 war SS-Brigadeführer Schellenberg in einem der Rotkreuz-Flugzeuge Bernadottes von Kopenhagen nach Malmö und von dort in einem schwedischen Flugzeug nach Stockholm geflogen. Das erklärte Ziel dieser Reise bestand darin, im Auftrage des neuen deutschen Reichspräsidenten Großadmiral Dönitz über die Kapitulation der deutschen Truppen in Norwegen zu verhandeln. Diese Dienstwilligkeit wurde zum ersten Mal nicht mehr belohnt. Wenige Tage später, am 9. Mai, kam die Stunde, von welcher der strebsame junge Mann in seinen Memoiren bitter bemerkt: "Von nun an wurden meine Dienste nicht mehr benötigt." Und so kommt es, denn Schellenberg wird verhaftet. Nach seiner spontanen Kapitulation wurde er am 16. Juni 1945 in das Lager 020 in England verlegt. Dort verhandelte er sein Schicksal gegen streng vertrauliche Informationen, insbesondere über die Spionageaktivitäten von Edward VIII.
Am 4. Januar 1946 sagte er während der Nürnberger Prozesse gegen die Würdenträger des NS-Regimes aus, insbesondere gegen Ernst Kaltenbrunner. Als der Prozess beendet war, wurde er nach London zurückgebracht, weil er an Gallensteinen litt. Am 14. April 1949 verurteilte das amerikanische Militärgericht in der Rechtssache 11 den SS-Brigadeführer Walter Schellenberg zu 6 Jahren Haft. Die geringe Haftstrafe erwirkte Schellenberg durch Kooperation mit den alliierten Geheimdiensten. Jedoch behauptete er weiterhin, dass der SD-Ausland als politischer Geheimdienst des Reichs nur im Ausland gearbeitet habe und ein reiner Informationsdienst gewesen sei. Seine Amtszeit sollte ab dem 17. Juni 1945, der Zeit der Haft vor und während des Prozesses, beginnen. Fall Nummer 11, der sogenannte Ministries Case oder Wilhelmstraße Case, war in der Tat die Vereinigten Staaten von Amerika, Ernst von Weizsäcker, und das Militärgericht 4 war tatsächlich das Militärgericht 4a, da das ursprüngliche Militärgericht den Fall Flick behandelte. Da es von der Anklage bis zum Urteil 17 Monate und zwischen der Anklage und den Nachurteilsentscheidungen nach Verteidigungsanträgen wegen fehlerhaften Urteils mehr als 2 Jahre dauerte, war der Fall Wilhelmstrafe der längste aller Nürnberger Fälle. 1950 wird Schellenberg wegen eines Leberleidens vorzeitig aus dem Kriegsverbrechergefängnis Landsberg entlassen. Schellenberg lässt sich nach seiner Haftentlassung in Palanza unweit des Lago Maggiore nieder. Die letzten Monate seines Lebens, sein einst von Himmler verbotener Name war fast schon wieder vergessen, verbrachte Schellenberg mit dem Abfassen der Erinnerungen an seine Karriere. Er wollte aus dem Schatten der Anonymität heraustreten, in den ihn seine Aufgabe als Geheimdienstchef verwiesen hatte. Um alle etwaigen Zweifel auszuschließen, teilt Autobiograf Schellenberg im ersten Kapitel seiner posthum edierten Memoiren mit, was ihn nicht bewog, ein Erinnerungsbuch zu verfassen. Zitat: Wenn ich mich nun dazu entschließe, aus der Kulisse herauszutreten und über den Geheimdienst unter dem nationalsozialistischen Regime zu berichten, so geschieht dies nicht, um meine Person ins Scheinwerferlicht zu stellen. Vielmehr glaube ich, dass meine Schilderungen einige blinde Stellen im Spiegelbild des Dritten Reiches aufzuhellen vermögen. 1942 stirbt er mit 42 Jahren in einer Klinik im italienischen Turin, wo er sich auf eine Leberoperation vorbereitet an Krebs. Er ist in der Friedhofskommune della Grande Croce Turin beigesetzt, einer Grabstätte für diejenigen, die nicht von ihren Familien beerdigt wurden. Dort blieb er 10 Jahre lang begraben, eine Zeit, in der erwartet wird, dass die Familie die Überreste des Verstorbenen fordert. Sein Leichnam wurde nicht von Verwandten beansprucht und er wurde dann in eine gemeinsame Grabstätte in Turin verlegt. Die Chance, Nachruhm zu ernten, weil ihm Ruhm versagt blieb, soll sich nun 7 Jahre nach seinem Tod im Jahr 1959 erfüllen. In diesen Wochen taucht der Name des Toten noch einmal in Deutschland auf, diesmal als Autor, als eben seine Autobiografie erscheint. Ungeachtet seiner Versicherung, sogenannte blinde Stellen in der Wahrnehmung des NS-Regimes aufzudecken, erhellen die Memoiren dennoch vornehmlich den Werdegang des scheinwerferlichtscheuen Verfassers, wodurch sie allerdings zwangsläufig auch Einblick in Sitten und Gebräuche des NS-Regimes gewähren. Schellenberg war keineswegs lediglich ein normaler Geheimdienstchef, wie seine Memoiren suggerieren, sondern ein hoher Funktionär in der verbrecherischen Schutzstaffel der NSDAP und im Polizeiapparat. Walter Schellenberg war ein hochrangiger Funktionär des nationalsozialistischen Regimes. In seiner Funktion als Chef des Nachrichtendienstes der SS beeinflusste er maßgeblich die Entscheidungen des Reichsführers SS Heinrich Himmler und des SS-Obergruppenführers Reinhard Heydrich.
Das war Folge 182 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Im dämmerigen Licht des Nachmittags fuhren sie auf ihren Crossbikes über einen steinigen Pfad hinunter in die flache Ebene, die sich, gespickt mit Wrackteilen vergangener Schlachten, zu den Ufern des Veleno erstreckte. Dessen giftgraues Wasser hatte sich längst ein neues Bett zwischen den von Menschen gemachten Kratern gegraben, deren Rändern immer noch von den tintenblauen Krusten des Cäsiums bedeckt waren. Nachdem Si und Tayo an einigen Stellen Messungen vorgenommen hatten, schlüpften alle wieder in ihre abgetragenen Schutzanzüge, viele so durchlöchert, dass sie bestenfalls noch als Talisman dienten. Der Glaube an die Unverwundbarkeit war das Wichtigste. Es waren nur noch 150 Millirem. Der Grenzwert hatte vor dem Krieg allerdings mal bei 30 gelegen, aber daran konnte sich kaum noch jemand erinnern. Sie bestand darauf, dass jeder seinen Anzug anlegte. Die Truppe war zu wertvoll, um sie unnötigen Risiken auszusetzen. Er brauchte sie, jeden Einzelnen, und er war stolz auf sie. Na, neugierig geworden? Das war ein kurzer Auszug aus Thor und der Gott des Feuers, der ersten Science-Fiction-Dystopie des Primero Verlags. Falls ihr es jetzt kaum noch erwarten könnt, in die Welt von Si, Tayo und Co. einzutauchen und über die dunkle Realität eines postapokalyptischen Deutschlands zu philosophieren, dann haben wir gute Nachrichten für euch. Das E-Book von Thor und der Gott des Feuers gibt es statt für sonst 9,99 jetzt für nur 5,99. Und falls Dystopien nicht so euer Ding sind, könnt ihr natürlich auch die Neuauflage von Stalingrad mit Originalbriefen von der Front und an die Front lesen. Weitere Infos zu unseren Büchern findet ihr auf www.primeroverlag.de oder bei Instagram unter primero-verlag. Wir freuen uns auch immer über Feedback und Themenvorschläge zu unserem Podcast und wünschen all unseren Stalingrad-HörerInnen weiterhin viel Spaß mit dem Podcast.